Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Was Wenn, dem Podcast, in dem ich mir über Gott und die Welt den Kopf zerbreche und meine Gedanken mit euch teile. Mein Name ist Inka, ich bin eigentlich YouTuberin, auf YouTube unter einfach Inka zu finden, aber statt heute Dinge zu überdenken, Dinge zu zerdenken, werde ich heute endlich mal was Sinnvolles tun und zwar mein Wissen teilen über Auslandsaufenthalte. Ich habe mit 15 ein halbes Jahr in den USA verbracht, bin dort zur Schule gegangen. Nach dem Abitur habe ich 10 Monate Work and Travel in Kanada gemacht und während des Studiums habe ich ein halbes Jahr in Frankreich studiert. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was eure Fragen zu dem Thema sind, zu dem Thema Auslandsaufenthalte, und ihr hattet einige und die werde ich in dieser Folge beantworten, inklusive Kostenfragen, Organisationsfragen, alles Mögliche wird heute beantwortet, aber zuerst möchte ich dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge danken. BookBeat ist eine App, mit der ihr auf Flatrate-Basis so viele Hörbücher im Monat hören könnt, wie ihr möchtet. Ich finde das mega gut, weil manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich ein Buch gut finden werde und dann kaufe ich das und dann bin ich so, finde ich doch nicht so gut. Bei BookBeat kein Problem, ihr könnt einfach in das nächste Hörbuch reinhören und gucken, ob euch das gefällt. Und wenn es das tut, könnt ihr es auch downloaden. Das bedeutet, ihr könnt es offline hören und das ist natürlich besonders toll, wenn man viel reist. Denn so ein kleiner Tipp von mir, wenn man Geld sparen möchte, Busreisen sind euer bester Freund und die sind manchmal richtig lang und da unterhält so ein Hörbuch doch richtig gut. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen und einen Monat lang gratis testen, wenn ihr den Code WASWENN angebt. Einen Monat lang kostenlos testen könnt ihr, wenn ihr den Link in den Shownotes klickt, dann ist das direkt verrechnet. Oder ihr gebt auf der Website von BookBeat einfach den Code WASWENN ein. Das wird zusammengeschrieben. So, und jetzt würde ich sagen, Leute, fangen wir an mit den Fragen. Ich habe mich jetzt für diesen Podcast mal dazu entschieden, mich jetzt nur auf meinen Auslandsaufenthalt in Kanada zu beziehen, weil das echt so unterschiedliche Sachen sind. Ich könnte zu jedem Auslandsaufenthalt eine einzelne Podcast-Folge aufnehmen. Das wäre ein bisschen viel, Leute. Deswegen beschränke ich mich jetzt mal auf Kanada. Ich habe mich damals für Kanada entschieden, weil ja irgendwie die gängigsten Work-and-Travel-Länder sind Kanada, Australien und Neuseeland. Und irgendwie Neuseeland hat mich jetzt nicht so gereizt. Australien war mir zu heiß. Und ich habe gedacht, naiv wie ich war, dass wenn ich in Kanada Zeit verbringe, dass ich dann bestimmt doch auch im französischsprachigen Bereich mal etwas längere Zeit verbringen könnte und dann mein Französisch aufpolieren könnte, weil Englisch konnte ich zu dem Zeitpunkt ja schon, weil ich ja schon ein halbes Jahr in den Staaten zur Schule gegangen war. Und dann habe ich gedacht, French, let's learn French. Es hat nicht funktioniert. Je ne parle pas français. Oh, merde. Egal. So, eine der häufigsten Fragen war, wie ich das Ganze finanziert habe. Ja, ich kann euch sagen, ich habe mir den Hintern abgerackert. Mir war das besonders wichtig bei diesem Auslandsaufenthalt, dass ich das alles selbst finanziere, weil, wie ihr euch denken könnt, habe ich mit 15 meinen Auslandsaufenthalt in den Staaten nicht selbst bezahlen können. Mir war es super wichtig, dass ich sowas jetzt mal alleine durchziehe, ohne Mama und Papa. Ich weiß, das Privileg hat nicht jeder oder das können nicht alle Eltern leisten. Aber ich wollte das auch gar nicht, dass mir meine Eltern das ermöglichen, sondern ich wollte in der Lage sein, danach zu sagen, das habe ich alleine gemacht, das habe ich ganz alleine auf die Beine gestellt, das war mir mega wichtig. Deswegen habe ich das so gemacht. Bei mir war das damals so, ich habe im März Abitur gemacht. Das ist in Rheinland-Pfalz so, dass das Abiturjahr, also man studiert, ich weiß nicht, ist es heute immer noch so, aber ich habe damals 13 Jahre bin ich zur Schule gegangen, beziehungsweise das letzte Jahr war halt nicht ganz, das ging halt nur bis März. Und dann habe ich während des Abiturs schon nach einem Nebenjob gesucht, habe in einem Café mich abgerackert, nur um festzustellen, dass es überhaupt nichts für mich ist. Ich kam mit der Situation nicht klar, die waren total unterbesetzt da. Es war eine Horrorwoche oder 2 Wochen oder wie lange ich da gearbeitet habe. Aber ich habe dann ziemlich gute Jobs für mich gefunden. Man muss halt einfach gucken, was kannst du gut machen, was hältst du gut aus. Aber dieses Hin- und Herlaufen war nicht so mein Ding, vor allem, weil ich auch überhaupt nicht richtig eingearbeitet wurde. Mein Ding war dafür aber, an der Kasse zu arbeiten. Das war für mich überhaupt kein Problem. Ich habe in einem Freibad an der Kasse gearbeitet. Das habe ich echt viel gemacht. Also ich habe in der Zeitung damals geguckt nach Jobangeboten, nach dem Abitur dann, weil ich bin dann noch einige Monate tatsächlich noch in Deutschland geblieben. Ich habe im März Abi gemacht und bin im Oktober dann los nach Kanada und habe halt echt ein halbes Jahr richtig reingehauen. Das war auch ein Teilzeitjob, den ich dann gemacht habe. Ich habe zusätzlich noch als Nachhilfelehrerin gearbeitet und in der Grundschule. Da habe ich als Pierskraft gearbeitet. Das ist sowas Ähnliches wie eine Vertretungslehrerin. Da hatte ich aber richtig Glück, dass ich an den Job rangekommen bin. Und das waren damals richtig gut bezahlte Jobs. Also ich weiß noch, in dem Freibad habe ich 8 Euro pro Stunde verdient. Und ich glaube, der Mindestlohn ist heute 8,50 Euro. Aber damals gab es das noch nicht mit diesem 8,50 Euro. Aber da hast du bei den meisten Jobs, die du so als junger Mensch machen konntest, so 6-7 Euro verdient. Und da habe ich mich so über diese scheiß 8 Euro gefreut, Leute. Ich war so happy, dass ich so viel Geld da verdiene. Ja, genau, das habe ich gemacht. Und ich habe halt bei meinen Eltern gelebt gleichzeitig. Deswegen hatte ich keine Ausgaben. Ich muss jetzt nicht irgendwie Miete bezahlen oder so. Und habe dann halt ein halbes Jahr wirklich nichts ausgegeben, sondern nur gespart. Ich hatte ja auch kein soziales Leben, wo ich irgendwie feiern gegangen wäre oder so. Ich meine, ich habe in einer Kleinstadt gelebt. Ich habe echt kein Geld ausgegeben, alles gespart. Und ich glaube, im Endeffekt, ich meine, ich hatte halt auch davor schon gespart, aber im Endeffekt habe ich, glaube ich, fast 5.000 Euro oder so gespart. Und das war halt ein mega gutes Polster. Weil wenn du ankommst, möchtest du ja auch reisen und Sachen unternehmen, wenn du an so einem tollen Ort bist. Das kostet ja meistens Geld, irgendwie Eintritt für irgendwelche Dinge oder so. Hostels, sind ja alles Ausgaben, die man hat. Und dann ist es echt gut, wenn du ein Polster hast, weil du ja auch nicht weißt, wie schnell du einen Job vor Ort findest. Das ist nämlich immer so eine kleine Überraschungssache. Du kannst ja nicht aus Deutschland aus schon einen Job in Kanada suchen. Es sei denn, du bist ein Spezialist in irgendeinem Arbeitsbereich, aber als Abiturientin mit eigentlich keiner Ausbildung oder sonst was, findest du nicht aus Deutschland aus schon einen Job. Deswegen war das ganz gut. Genau. So habe ich mir das finanziert und dann vor Ort habe ich auch alles Mögliche gleichzeitig gemacht. Ich habe angefangen als Verkäuferin bei Lush. Ich bin im Oktober angekommen, habe dann einen Monat lang bin ich so durch die Gegend getüttelt und habe aber auch direkt schon meine Anstellung bei Lush ziemlich schnell bekommen. Aber der Job ging erst im November los und zwar wurde ich als Holiday Staff eingestellt. Die stellen an Weihnachten immer ganz, ganz viele Leute ein. Und da war ich dann aber auch nur auf Teilzeitbasis und deswegen habe ich mir auch gleichzeitig einen Nanny-Job gesucht. Das war auch ganz gut bezahlt, vor allem, ich war echt arm in der Zeit. Ich muss ein bisschen lachen darüber, weil ich hatte echt wenig Geld und habe auch versucht, so wenig wie möglich auszugeben. Aber das ist halt alles mega teuer, obwohl ich so viel Geld gespart hatte, war echt innerhalb kürzester Zeit fast die Hälfte im Prinzip schon wieder weg, weil ich halt in einem Skigebiet in Kanada gelandet bin. Ich wollte unbedingt dort meine Zeit verbringen und dann habe ich mir halt auch so einen Skipass geholt für die ganze Saison. Ich glaube, der hat schon $600 gekostet. Eigentlich hätte der sogar mehr gekostet, aber da ich da gearbeitet habe, habe ich den halt vergünstigt bekommen. Also wenn du jetzt nur Tourist bist, ohne da zu arbeiten, dann muss man dafür mehr bezahlen. Dann habe ich mir ein Snowboard organisieren müssen, die ganze Kleidung und so weiter und so fort. Ich habe das schon alles so runtergesetzt gekauft, aber ich glaube, aus heutiger Sicht könnte man das noch günstiger machen, alles gebraucht über eBay Kleinanzeigen etc. kaufen. Also ja, das war sehr viel Geld, was dann weg war. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, zu keiner Zeit meines Lebens so arm gelebt, wie als ich Work and Travel gemacht habe, weil ich auch so stolz war. Ich wollte nicht meine Eltern nach Geld fragen. Ich wollte das ja unbedingt selbst machen. Und mit dem Teilzeitjob ne, man hat halt nicht mehr Stunden bekommen, das ging halt nicht. Und mit den Nanny-Jobs, das war halt auch mal so, wie viele Stunden ich da bekommen habe. Und das war auch so ein bisschen Glückssache. Auf jeden Fall habe ich so arm gelebt, arm in Anführungsstrichen, also mir ging es natürlich trotzdem noch gut. Aber deswegen war der Nanny-Job eigentlich ganz geil, weil da gab es ja dann immer kostenloses Essen. Oh mein Gott. Weil ich meine, die Kinder müssen ja was essen und ich muss ja auch was essen. Und das war eigentlich das Geilste an diesem Job, dass es dann quasi gratis Essen gab. Hohoho, hell yes. Genau. So, dann habe ich auch noch ganz oft Fragen bekommen, wie das denn war, jetzt Anschluss zu finden. Ich kann euch echt sagen und ich kann euch da echt beruhigen, das war echt super einfach. Also ich würde von mir selbst sagen, dass ich eher extrovertiert bin mit introvertierten Tendenzen. Ich gehe total auf in Menschenmengen, also wenn es nicht zu viele sind, wenn es so eine kleine Gruppe ist, dann tut mir das mega gut. Ich brauche nur dann danach ganz viel Zeit für mich, aber in der Situation ist es für mich überhaupt kein Problem, Menschen anzuquatschen, mit denen Gespräche anzufangen. Und ich sage euch, es ist halt so, da wo ihr sein werdet, werden auch viele andere Menschen sein, die Work and Travel machen. Ganz am Anfang kommt ihr ja wahrscheinlich in einer Großstadt in dem Land an, also zum Beispiel in Vancouver. Dann kommt ihr an und dann werdet ihr erstmal ein paar Tage in einem Hostel verbringen, bevor eure Reise weitergeht. Und das Hostel, surprise, surprise, ist voll von Leuten, die Work and Travel machen. Und die sind alle in derselben Situation wie du. Vielleicht machen die mit jemandem zusammen Work and Travel, vielleicht sind sie aber auch alleine. So oder so, die freuen sich auf jeden Fall über neue Bekanntschaften. Und das kann zum Beispiel so sein, dass du dann beim Frühstück dich neben jemanden setzt und dann sagst du sowas wie: Ah, woher kommst du denn? Was hast du heute vor? Warst du schon mal im Stanley Park? Ich habe gehört, man kann sich Fahrräder ausleihen und das soll richtig schön sein. Was denkst du denn darüber? Leute, es ist so einfach, weil jeder, der da ist, ist in derselben Situation und möchte Leute kennenlernen. Und als ich dann bei Lush angefangen habe, ging das auch ganz schnell mit den Freundschaften. Da habe ich meine besten Freunde kennengelernt aus der Zeit. Jemand, der schon ganz lang dabei ist, der erinnert sich vielleicht noch an Jess. Die habe ich auch bei Lush kennengelernt. Die hatte auch gearbeitet. Und ich meine, man arbeitet den ganzen Tag zusammen. Man redet, man unterhält sich. Und dann habe ich damals mal die Arschbacken zusammengekniffen und gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir mal ein bisschen durch die Stadt zu bummeln, beziehungsweise durch das Dorf. Ist winzig. Whistler ist winzig. Ja, und dann haben wir uns verabredet und dann haben wir das gemacht. And this is how it all began. A beautiful romance. Not really. Aber a beautiful friendship. Das war wunderschön. Und ich muss auch echt sagen, so Freundschaften wie da habe ich eigentlich nie wiedergefunden, weil du dich in so einer wunderbaren Situation befindest. Du gehst ganz alleine in ein anderes Land, wo dich niemand kennt, wo du die Sorgen von Deutschland in Deutschland lässt, wo niemand weiß, dass du in der 6. Klasse mal, keine Ahnung, gekotzt hast und jeder hat das gesehen, wo niemand weiß, dass in der 8. Klasse der Jonas dir das Herz gebrochen hat, wo niemand weiß, dass du in der 11. Klasse den hässlichsten Haarschnitt, ich weiß es nicht, Leute, aber das ist einfach so ein Freiheitsgefühl. Theoretisch könntest du den Leuten erzählen, dass du sonst wer bist. Das fand ich auch so magisch, diesen Gedanken, dass ich alles erzählen könnte. Ich habe es letztendlich nicht gemacht. Ich habe immer die Wahrheit erzählt über wer ich bin. Aber die Leute kommen halt ohne Vorurteile zu dir. Und für mich war das damals so magisch, weil ich in der Schule nicht besonders beliebt war. Ich war jetzt auch nicht der Außenseiter, aber beliebt sieht anders aus und ich habe die Schulzeit auch überhaupt nicht gemocht und für mich war das so augenöffnend, irgendwo anzukommen und akzeptiert zu werden für die Person, die ich wirklich bin. Ich musste mich nicht verstellen. Die haben mich direkt so gemocht, wie ich war. Und das war so, 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 so magisch für mich in dem Moment. Und das war auch, glaube ich, wichtig, dass mir das passiert ist. Dann wurde ich gefragt, wie das mit Heimweh ist oder war. Ich bin ein Mensch, der jetzt nicht so sehr zu Heimweh tendiert. Ich habe, wenn, dann Heimweh gehabt, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Und zwar bin ich damals ein bisschen naiv an das Ganze rangegangen, Ich weiß noch, ich bin mit $150 Bargeld nach Kanada gereist und wollte dann, dass meine deutsche Bank auf mein kanadisches Konto das Geld überweist. Aber durch den ganzen Bürokratiekram und so hat das alles mega lang gedauert. Das Ende vom Lied ist, es hat Tage gedauert, bis das Geld aus Deutschland, was ich gespart hatte, angekommen ist. Und mit $150 kommst du nicht weit. In der Hochsaison kostet eine Nacht im Hostel mit Frühstück $30. Jetzt kannst du ausrechnen, wie viele Tage du da überlebst, wenn du außer Frühstück noch was essen möchtest und deine ganzen neuen Freunde, die du gerade kennengelernt hast, Geld ausgeben, um in Museen zu gehen, um Fahrräder auszuleihen, um sonst was zu machen, und du sitzt da mit $150 Bargeld. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber es war viel zu wenig und ich war dann gezwungen, Couchsurfing auszuprobieren, was im Nachhinein eine gute Sache war, weil dadurch kann man richtig viel Geld sparen, aber ich war dadurch halt auch gezwungen, an Orten zu bleiben, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Um das mal kurz zu erklären, was Couchsurfing ist, das ist eine Website. Ich wette, inzwischen gibt's das auch als App, aber das ist so ein Portal, wo man nach Gastgebern quasi suchen kann. Du kannst dir da ein Profil erstellen und je mehr du über dich in dein Profil schreibst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand annimmt, weil du kannst dann halt auch die Profile von anderen sehen und die dann fragen, hey, ich finde dich sehr sympathisch, ich suche noch jemanden, bei dem ich pennen kann. Hast du Bock, mich aufzunehmen? Und natürlich, je personalisierter diese Nachricht ist, da musst du auch mal ein paar schreiben. Ich glaube, ich habe 20 Nachrichten geschrieben, weil ich hätte mir halt keine einzige weitere Nacht leisten können, weil ich kein Geld mehr hatte. Und da war ich echt verzweifelt. Und da habe ich dann halt auch bei so einem Typ in der WG gecouchsurft, der den ganzen Tag nur gekifft hat. Und oh, es war irgendwie so für mich so belastend, dann in diesem fremden Land zu sein, bei jemandem, den ich eher unangenehm finde, auf den ich aber angewiesen bin, weil ich kein Geld habe. Und da hatte ich schon ein bisschen Heimweh. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du dann halt rausgehst und was unternimmst. Ich glaube, Heimweh ist ähnlich wie andere negative Gefühle, die man jetzt auch in Deutschland haben kann. Manchmal, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann ist es einfach super wichtig, dass ich mich jetzt nicht im Bett verkrieche, sondern dass ich da rausgehe, dass ich was unternehme. Und sei es ein Spaziergang, sei es ein bisschen durch mein Zimmer zu tatzen. Ich weiß nicht, die Möglichkeiten sind unendlich. Vielleicht hilft es auch, ein Bad zu nehmen, lange zu duschen, Bodylotion, ich weiß es nicht, irgendwas Gutes zu tun, dass du dich nicht mehr so schlecht fühlst. Und vor allem bei Work and Travel würde ich echt sagen, geh raus da, raus, 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 geh abends in den Pub. Und wenn du alleine bist, dann sprichst du halt irgendjemanden an, schmeiß eine Dating-App an, auch wenn du jetzt keinen Partner suchst, sondern dann kannst du ja auch in deinem Profil schreiben, hey, such neue Freunde, bin neu hier. Suche wirklich nur Freunde. Oder es gibt bestimmt auch inzwischen so Facebook-Gruppen, so Work and Travel People in Canada oder sowas. Mit dem Internet gibt es doch unendlich viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen, wo du nicht alleine sein musst. Und selbst wenn du alleine bist und alleine rausgehst, das ist kein Beinbruch. Weißt du, wie oft ich alleine essen gegangen bin? Ich habe mich selbst alleine ausgeführt. Ich bin sogar in Deutschland schon mal alleine ins Kino gegangen, weil ich denselben Film, den ich schon mal gesehen hatte mit Freunden, nochmal sehen wollte. Und natürlich wollte dann keiner mehr mit. Ich habe es trotzdem gemacht. Who cares? Vielleicht triffst du ja da dann jemanden. Das ist okay. Es ist nicht peinlich. Das fällt den Leuten gar nicht auf. Das ist alles cool. Kneif die Arschbacken zusammen. You can do it. Heimweh lässt sich am besten mit schönen, neuen Erfahrungen überdecken. Genau. Dann wurde ich gefragt, wie das denn ist mit den Verständigungsproblemen. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich mit 15 in den USA zur Schule gegangen bin. Und da war mein Englisch halt echt, keine Ahnung, da hatte ich das ja dann, ich meine, mit 11 Jahren fängt man an, Englisch zu lernen und mit 15, dann hatte ich das 4 Jahre lang. Und das war mir schon sehr unangenehm damals, weil Mein Gastbruder wollte sich die ganze Zeit mit mir unterhalten, hat aber sehr undeutlich gesprochen. Und ich musste so oft nachfragen, was er gesagt hat. Und auch die ganzen Leute in der Schule wollten nett zu mir sein, die waren neugierig, die haben dann sowas gefragt. Hey, how are you doing? Und ich habe es halt einfach nicht verstanden und musste so oft nachfragen. Das war mir dann ein bisschen unangenehm. Aber du bist halt einen Monat lang vielleicht ein bisschen unsicher, aber das geht vor allem, wenn du jung bist, so, so, so schnell und dann bist du drin. Ich kann halt echt nur sagen, als ich in Frankreich war, Arthur est un perroquet, au secours, ich habe mir so viel Mühe gegeben, Leute, aber das hat echt nicht geklappt. Ich hatte nachher nur Ausländer als Freunde und keine Franzosen, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe. Das war echt ein bisschen schwierig mit den Verständigungsproblemen. Aber eigentlich sind die meisten, vor allem in englischsprachigen Ländern, würde ich mal behaupten, ja sehr offen gegenüber Ausländern. Und die freuen sich, wenn man es versucht. Das ist ja auch in Deutschland, denke ich mal so, wenn dich da jemand anspricht und du merkst so, ach krass, der versucht Deutsch zu lernen, dann freust du dich ja eigentlich eher, dass er es versucht, als das zu kritisieren. Deswegen, das geht schon alles klar. Dann wurde ich gefragt, wie man als Frau sicher bleibt und ob ich das Gefühl hatte, dass es als Frau schwieriger ist, Work and Travel zu machen. Und das finde ich eine super interessante Frage, weil ich da gar nicht dran gedacht habe, dass es ein Problem sein könnte. Weil die Länder, in denen man so gängig Work and Travel machen kann, das sind ja jetzt keine kulturell krass unterschiedlichen Länder. Also ich würde sagen, da ist es sehr ähnlich wie in Deutschland. Ich habe da nicht gemerkt, dass ich irgendwelche Nachteile durch meine Geschlechtsteile habe. Also das war jetzt nicht so. Ich kann verstehen, wenn du irgendwie Backpacking machst durch ein Land, was kulturell anders ist, vielleicht wo die Kriminalität auch extremer ist, vielleicht irgendein Land in Südamerika oder so, dass man da vielleicht Bedenken hat. Aber für Kanada, das macht absolut keinen Unterschied. Ich kann dir als generellen Reisetipp geben, wenn du wirklich alleine bist, aber in jedem Land, hier kann überall was passieren, egal ob du weiblich oder männlich bist. Aber so als genereller Reisetipp, wenn du alleine bist, besauf dich nicht. Da könnte jemand Advantage taken. Wow, mir fällt es gerade auf Deutsch nicht ein, aber das könnte jemand ausnutzen. Aber das könnte auch jemand in Deutschland ausnutzen. Aber wenn du dich nicht auskennst, vielleicht dann den Weg nach Hause nicht findest, ganz alleine irgendwo bist, das ist natürlich eine Situation, in der du angreifbarer bist. Natürlich kannst du weggehen und was trinken, aber pass auf dich auf, Schatzi. I'm scared for you. Don't get too drunk. Dann wurde ich auch ein paar Mal gefragt, warum ich denn nicht Au-pair gemacht habe, beziehungsweise warum das jetzt nicht für mich in Frage gekommen wäre. Und das finde ich auch eine interessante Frage. Für mich war das einfach zu limitierend. Erstens mag ich, also aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich mag Kinder nicht. Damals war ich mir noch nicht so sicher. Ich meine, ich habe ja auch als Vertretungslehrerin gearbeitet und das fand ich schon ganz okay. Aber ey Leute, ganz ehrlich, wenn ich da von morgens bis abends von Kindern umgeben wäre, ich glaube, ich wäre irgendwann Amok gelaufen. Das hier ist ein Witz. Das hätte ich natürlich nicht wirklich gemacht, aber ich wäre wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Das ist einfach nichts für mich. Kann ich aus heutiger Sicht sagen, war mir damals nicht so klar. Aber mich hat es halt auch gestört, dass man eher, ja, relativ limitiert ist in dem, was man machen kann. Klar kriegen Au-pairs auch Freizeit, da kannst du mal ein Wochenende irgendwo hinreisen oder so, aber ich wollte einfach diese komplette Freiheit, dieses komplette Gefühl von Freiheit, deswegen habe ich das nicht gemacht und das war auch gut so. Dann wurde ich auch gefragt, ob es besser ist, ein paar Monate hier zu arbeiten, ein paar Monate da oder lieber lange Zeit an einem Ort und dann lange Zeit reisen. Ich habe das so gemacht, ich habe fast 8 Monate oder so in Whistler verbracht und bin dann 5 Wochen am Stück gereist und zwischendurch habe ich immer wieder so kleine Trips gemacht, nach Victoria zum Beispiel, nach Seattle und so. Und so habe ich das halt gemacht. Bei mir war das halt so, dass ich einfach direkt so tolle Freundschaften geschlossen habe, dass es für mich besser war, an diesem Ort zu bleiben, als paar Monate hier, paar Monate da. Ich kann mir vorstellen, dass es anders ist, wenn du zum Beispiel mit einer Freundin Work and Travel machst, dass es dann spannender ist, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Für mich war das so besser. So hat es mir mehr Spaß gemacht. Genau. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das gerne machen möchte. Ich kann euch ja auch nochmal sagen, wo ich dann genau am Ende hergereist bin. Und zwar habe ich erst eine Busreise gemacht und das kann ich euch echt empfehlen. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das Unternehmen hieß. Ich glaube irgendwas Moose Network oder so. Aber da könnt ihr auch vor Ort in den Hostels, da gibt es immer ganz viele Flyer und so. Die bieten da lauscher Sachen an. Aber ich habe so eine coole Busreise gemacht durch die Rocky Mountains, die kanadischen. So, so, so schön, Leute. Das müsst ihr euch angucken. Vielleicht wollt ihr ja mal Urlaub in Kanada machen, wenn ihr nicht Work and Travel da machen möchtet. Ich kann euch echt nur sagen, dass die kanadischen Rocky Mountains, die sind so beautiful. Ich kann euch echt nur sagen, das ist super empfehlenswert. Auf jeden Fall habe ich mir dort die ganzen Orte angeguckt, Banff und so weiter. Bin dann wieder zurück nach Vancouver. Bin dann von Vancouver nach Chicago geflogen. Ich habe während meines Auslandsaufenthalts übrigens einen sehr süßen Briten kennengelernt, in den ich mich verlieben musste, mit dem ich dann 1,5 Jahre zusammen war. Auf jeden Fall habe ich den dann in Chicago wieder getroffen und dann sind wir von Chicago aus weiter. Wir sind nach Montreal. Nee, wir sind zuerst nach Toronto, dann nach Montreal, Quebec City. Von Quebec City wieder nach Montreal, von Montreal nach New York. Und ich musste letztendlich sogar von New York nochmal nach Montreal, weil ich von Montreal aus zurück nach Deutschland geflogen bin, weil ich den Flug halt schon gebucht hatte. Also das war irgendwie so festgemacht. Ich weiß auch nicht, was ich mir damals gedacht habe. Es ist schon ein paar Jährchen her, Leute. Aber das war sehr schön. Trotzdem muss ich echt sagen, und da ist natürlich wieder jeder anders, dass mich die kanadischen Rocky Mountains schon am meisten beeindruckt haben, weil ich halt finde, dass eine Großstadt in Nordamerika der anderen schon sehr ähnelt. Also natürlich gibt es da Unterschiede, aber ich finde so Natur viel beeindruckender als Großstädte. Ja, ich wurde auch noch oft gefragt, ob ich das alleine organisiert habe oder mit einer Agentur gemacht habe. Ich habe es mit einer Agentur gemacht, AIFS heißt die, aber ganz ehrlich, Leute, ich finde, das ist Geldverschwendung. Meine Mutter hat mich damals gebeten, das doch bitte über eine Agentur zu machen. Ich wollte es eigentlich auf eigene Faust machen, aber das hat jetzt nicht viel gebracht. Vor allem, das ist halt mega teuer, weil die Agentur auch den Flug für dich bucht. Und die nehmen dann so einen Lufthansa-Flug, der richtig teuer ist. Aber wenn du verschiedene Tage miteinander vergleichst und das rechtzeitig buchst und so, du kannst da echt günstige Flieger finden, also günstigere Angebote auf jeden Fall. Und was die Agentur halt letztendlich nur liefert, ist, naja, ein bisschen Hilfe dabei, deinen Lebenslauf zu erstellen und Bewerbungen zu schreiben. Aber ganz ehrlich, mit dem Internet heute, du findest doch alles Perfekte schon online. Und wenn du dir unsicher bist, wenn du deine Bewerbung schreibst, was Grammatik, Aufbau etc. angeht, in den Hostels sind super viele Engländer, super viele Australier, die du fragen kannst, hey, kannst du nicht mal kurz da drüber gucken und mir sagen, was du davon hältst? Also, ich weiß nicht. Das Internet, das gibt uns so viel Wissen. Uns liegt alles zu Füßen dadurch. Nutzt das und spart Geld. Genau, so, ich würde sagen, ich habe jetzt genug gelabert. Ihr habt jetzt hoffentlich richtig viel Bock auf Reisen. Ich sage euch, das lohnt sich. Es lohnt sich, es macht einen anderen Menschen aus euch. Es gibt nichts, was den Charakter mehr verändern kann auf positive Art und Weise als das Reisen. Traut euch das auch alleine zu machen. Macht einen Riesenunterschied. Lasst Deutschland in Deutschland und erlebt das Land mit all seinen Facetten. Wenn ihr eine Freundin mitnehmt oder das mit einer Freundin macht, dann müsst ihr euch immer nach einer anderen Person richten und ihr habt noch so viel Einfluss, so viel alten Einfluss, sage ich mal, den ihr mitnehmt. Ich würde echt empfehlen, das von sich aus. Gebt dem Ganzen eine Chance. seht es als Entwicklungsreise. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert oder mir auf Instagram folgt. Dort heiße ich @einfachinka. Ihr könnt mir gerne auch unter eins meiner letzten Fotos von euren Erlebnissen erzählen. Das ist bestimmt spannend. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.